Die Banken haben nichts angestellt, die Banken haben gut gewirtschaftet, die Banken haben insbesondere in der Pandemie einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass das Wirtschaftsleben noch funktioniert, sowohl für die Unternehmen als auch für die Privaten. Und warum daraus abzuleiten ist, wir seien die Bösen und von denen müssen wir uns das Geld holen, ist wirklich nicht einzusehen.
Der Trend CEO Podcast.
Wirtschaftspersönlichkeiten im Gespräch über Gott und die Welt und das Geld. Herzlich willkommen zum Trend CEO Podcast. Heute zu Gast in unserem Studio ist Heinrich Schaller, seit 2012 Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich. Guten Tag, Herr Schaller.
Grüß Gott.
Das Gespräch mit Herrn Schaller führen mein Kollege Andreas Lampel und ich. Mein Name ist Bernhard Ecker. Und dass die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich alles andere ist als eine Regionalbank, hat sich mir erst gestern wieder erschlossen. Da habe ich die Zahlen von Gourmet, einer Gemeinschaftsverpflegungsfirma, die zum Raiffeisen Beteiligungsreich gehört, gelesen. 270.000 Essen täglich werden von Gourmet gekocht. Das heißt, sie beeinflussen auch im wesentlichen Maß österreichische Mägen, muss man sagen. Wenn man sich die Arbeitsplätze in den Beteiligungen der Raiffeisen addiert, schlicht einmal, komme ich auf mindestens 80.000, wo die Voestalpine dabei ist, wo die AMAG dabei ist, wo die Raiffeisen Landesbank dabei ist. Das heißt, sie haben letztendlich viel mehr als eine Bank hier, sondern eine Organisation, ein Netzwerk, das über das Land natürlich und über das Bundesland weit hinaus reicht. Insofern meine erste logische Frage, Herr Schaller, wie mächtig ist Raiffeisen eigentlich?
Also ich würde das nie als mächtig bezeichnen. Wir sind in Summe eine große Gruppe, die sehr intensiv zusammenarbeitet. Aber ich glaube, mit Macht hat das nichts zu tun. Für mich immer viel, viel wesentlicher dabei ist, wir sichern sehr viele Arbeitsplätze in Österreich. Und ich glaube, über die Leistung, die wir da erbringen, nämlich alle gemeinsam, auch was die Beteiligungen betrifft, werden auch sehr, sehr viele Steuern abgeführt an den Staat. Und was den Bankensektor betrifft, wir engagieren uns ja auch sehr, sehr stark im kulturellen, im sozialen und auch im sportlichen Bereich, was Unterstützungen anbelangt. Ich glaube, für die gesamte Gesellschaft ist das eine wichtige Gruppe, die nicht Macht, aber Kraft hat.
Ich bleibe noch kurz bei dem Thema. Für zahlreiche andere Banken ist eine Beteiligungsstrategie, wie sie die RLB Oberösterreich verfolgt, eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Wieso sehen Sie das anders? Sie haben sich ja noch gerade kürzlich auch noch am Feuerwehrausrüster Rosenbauer beteiligt zum Beispiel. Also diese Strategie wird ja auch weitergefahren.
Also Punkt 1, Beteiligungen sind auch von der Konzession, Bankenkonzession nach österreichischem BWG umfasst. Das heißt, es ist ein Geldgeschäft. Und es stellt sich immer die Frage, wie betreibe ich dieses Geschäft am vernünftigsten, sodass auch viel dabei herauskommt und dass auch viel dabei geschaffen wird. Eigenkapital ist, sagen viele, riskanter als Fremdkapital. Das heißt, wenn ich mich beteilige an einem Unternehmen, ist das Risiko viel höher, dass irgendetwas passieren könnte, wie wenn ein Kredit schlagend wird.
Deswegen machen es ja viele andere Banken auch nicht oder nur in sehr geringem Maße.
Aber ich halte dagegen, wenn man das Beteiligungsgeschäft vernünftig macht, dann ist das Risiko nur gering höher, aus einem ganz einfachen Grund. Es ist richtig, wenn ich eine Beteiligung habe, die insolvent wird, dann habe ich mein Geld im Prinzip verloren. Wenn ein Kredit schlagend wird, wenn ich Glück habe, bekomme ich 20% aus der Quote heraus. Dieser Unterschied wird aber durch die Chance, dass ich bei der Beteiligung auch am Wertzuwachs des Unternehmens profitiere, bei weitem überstiegen. Und das ist ganz einfach der Grund, warum wir sagen, Beteiligungsgeschäft ist ein wichtiges Geschäft, auch für eine Bank, aber es ist ein Teilgeschäft einer Bank. Wir dürfen nie vergessen, dass die Bank auch die Aufgabe hat, Einlagen hereinzunehmen und mit diesem Geld dann auch Kredite zu vergeben. Aber für uns sind diese drei Punkte, ganz, ganz wichtig, zentrale Punkte für ein Bankgeschäft, und daher machen wir das auch. Und wie man in den letzten 20 Jahren oder noch länger sogar sieht, zahlt sich das auch aus.
Ich mache jetzt, bevor wir dann wieder auf diese Ebene auch zurückkommen, einen ganz großen Schritt von Oberösterreich auf die Weltbühne, wo Donald Trump ja im Moment Schockwellen über den gesamten Globus schickt, vor allem aber nicht nur durch seine Zollpolitik. Wohin wird das aus jetziger Sicht die Weltwirtschaft führen?
Also wenn er so weitermacht, dann die in eine Depression. Er ist derartig unberechenbar, und das Wichtigste für das Wirtschaften, was wir brauchen, ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist in der Zwischenzeit völlig verloren gegangen, weil wir heute nicht wissen, was er morgen wieder sagt, und übermorgen macht er wieder das Gegenteil, und dann biegt er irgendwo wieder nach rechts oder nach links ab. Es ist unberechenbar geworden. Und wichtig für die Wirtschaft ist, vernünftig kalkulieren zu können, Risiko einschätzen zu können und dann abzuwägen, kann ich dieses Risiko eingehen, ja oder nein. Das ist ganz egal, ob das eine Bank ist, ob das die Realwirtschaft ist, wir wollen ja uns ja alle weiterentwickeln. Und wenn dieses Vertrauen nicht mehr vorhanden ist, wird die Bereitschaft, etwas zu tun, wesentlich geringer. Wichtig ist aber für uns alle in einer Volkswirtschaft, dass wir uns weiterentwickeln und weiter wachsen können. Und wenn das so weitergeht, bin ich offen gestanden sehr pessimistisch, dass wir das in den nächsten Jahren erreichen. Ich habe nur die Hoffnung, dass irgendwann diese Zickzackkurse endlich einmal aufhören und eine gerade Linie verfolgt wird.
Nun glauben ja einige Menschen durchaus nach fast drei Monaten seiner Präsidentschaft, dass er sehr wohl einen Plan verfolgt, beispielsweise einzig auf China schießen will und alles andere Begleitgeräusche sind. Er schließt sich ihnen nach fast drei Monaten so eine Art Masterstrategie, die dahinter ist, die von seinem Berater getrieben ist, oder ist es tatsächlich Chaos?
Also in wirtschaftlicher Hinsicht kann ich diesen Plan nicht erkennen, offen gestanden. In politischer Hinsicht kann man aufgrund des Agierens, wie er agiert und welche Dekrete er unterschreibt, sehr wohl erkennen, dass er offensichtlich wesentlich zu einer wesentlich autoritäreren Staatsform finden will, als das für eine Demokratie verträglich und auch wünschenswert ist.
Wie sollte sich eigentlich in dieser Situation Europa verhalten? Wir sind ja die letzten Jahrzehnte gewohnt, uns bei Konflikten an den Verhandlungstisch zu setzen und möglichst zu einer Lösung zu kommen. Muss Europa jetzt wieder Machtpolitik lernen und die auch beinhart einsetzen letztlich, weil Amerikaner, Russen und Chinesen dabei sind, die Spielregeln zu ändern?
Definitiv ja. Wir sind viel zu wenig selbstbewusst, und in einigen Dingen hat er ja auch recht, dass Europa für die Verteidigung, für seine eigene Verteidigung bis vor kurzem viel zu wenig ausgegeben hat. Das haben wir alle gewusst, aber nichts getan. Er war in seiner ersten Amtszeit der Erste, der gesagt hat, Europa muss wieder wesentlich mehr zur Sicherheitspolitik global beitragen, insbesondere was die NATO anbelangt. Da haben wir riesengroße Defizite, und das gehört auch wirklich gelöst. Wirtschaftspolitisch, glaube ich, sind wir ebenfalls viel zu wenig selbstbewusst, denn Europa ist nach wie vor eine riesengroße Wirtschaftsmacht in Summe. Da können wir unsere Argumente, da können wir unsere Stärke durchaus mehr einsetzen und in Parole bieten, beispielsweise bei den Zöllen. Wenn jemand sagt, ich erhöhe die Zölle um XY%, und das geht bis 30%, 40%, 50% hinauf, dann sollte man durchaus auch den Mut haben zu sagen, dann werden wir darauf reagieren. Denn wenn wir das nicht tun, werden wir auch in den Verhandlungen unsere Positionen schwächen. Er spricht immer von Deals, und wenn ich einen Deal ausverhandle und von vornherein nachgebe, dann bin ich immer Zweiter.
ist strategisch eine stärkere Hinwendung zu China oder auch anderen großen Märkten dieser Welt und damit eine teilweise Abwendung von dieser amerikanischen Unsicherheit sinnvoll? Und sollten die Europäer, aber auch die Österreicher mit ihren Mitteln das vorantreiben?
Man sollte sich zumindest die Türen offen lassen. Denn wenn es nicht mehr anders geht, ja, dann muss man andere Wege finden, um auch im Wirtschaftsbereich weiterzukommen. Das würde heißen, man wendet sich anderen Partnern stärker zu. Diese Tür muss offen sein. Das kann ja auch eine bestimmte Drohung sein für denjenigen, der sagt, ich will die Welt beherrschen.
Was bedeutet Trump aus Ihrer Sicht für den Finanzsektor? Werden sich die Kapital- und Investitionsströme möglicherweise ändern und könnte Europa vielleicht sogar diese Ströme zu seinem Vorteil lenken?
Ja, definitiv. Wir haben es in den letzten Tagen gesehen, wie diese Zollankündigungen gekommen sind in unglaublicher Höhe, wie der Kapitalmarkt reagiert hat. Es sind erstaunlicherweise nicht nur die Aktienmärkte massiv gefallen, es sind auch die Bondpreise massiv gefallen. Das heißt, die Welt hat
sogar Gold ein bisschen.
Ja, die Welt hat in die Währung des US-Dollars und die Anleihen, die der Staat Amerika begeben hat, kein Vertrauen mehr. Und das kann für ein Land sehr, sehr gefährlich werden. Und da könnte Europa versuchen, da dieses Vertrauen wieder stärker an sich zu ziehen, mehr Investitionen sogar zu bekommen und aus diesem Geld sich weiterentwickeln.
Man hört ja schon von gewissen Kapitalabflüssen auch aus den USA in Richtung Europas und andere
Regionen. Hat es in den letzten Tagen gegeben. Jetzt mit diesem Rückzieher offensichtlich gestoppt oder zumindest wesentlich eingeschränkt. Daher glaube ich auch nicht, dass solche wahnsinnige Ideen mit Ausnahme von China gegenüber den anderen Handelspartnern jetzt noch einmal auf den Tisch kommen.
Ganz kurze Nachfrage noch, um sich da mögliche Vorteile die wirklich lukrieren zu können, braucht Europa dafür oder bräuchte, sagen wir besser, eine Kapitalmarktunion?
Die Kapitalmarktunion ist eine sehr, sehr umstrittene Sache, weil Kapitalmarktunion heißt ja nichts anderes, als dass die EU als Institution Geld beschaffen kann, Anleihen begeben kann, für die alle in gleicher Weise haften und dahinter stehen. Das ist zwar ein sehr starkes Instrument, ist aber insbesondere, was die EU betrifft, ein extrem umstrittenes Instrument, weil natürlich starke Länder für nicht so starke Länder haften würden. Das gilt für die Kapitalmarktunion, das gilt auch für die Einrichtung einer europaweiten Einlagensicherung, wo natürlich wir starken Länder sagen, wir verstehen nicht, warum wir andere Länder, wo die Vorschriften vielleicht nicht so stark sind, so streng sind, unterstützen müssen. Da bedarf es noch vieler Diskussionen. Für die Lösung schlechthin halte ich es nicht.
Wir wollen in diesem Trend-CEO-Podcast natürlich nicht nur die Weltbühne beschreiben, sondern auch ins Biografische gehen. Das Banker-Dasein, da brauche ich nicht übertreiben, wurde Ihnen in die Wiege gelegt. Ihr Vater war Raiffeisen-Generaldirektor, Ihr Bruder ist in der Steiermark später Raiffeisen-Generaldirektor geworden. Jetzt die Frage des kleinen Maxl, gab es nie den Wunsch, dass Sie Rennfahrer oder Journalist oder Industrieller werden, irgendetwas anderes?
Also Rennfahrer nein, Journalist auch nicht, obwohl ich diesen Berufsstand sehr schätze. Extrem wichtig, insbesondere in der heutigen Zeit, muss ich immer wieder dazu sagen, wir sehen die Tendenzen, die von der Demokratie weggehen. Nein, aber der ausdrückliche Wunsch von vornherein in einer Bank zu arbeiten, war auch nicht gegeben. Ich habe zwar Jus studiert, war aber immer in die Richtung, ich möchte mehr in die Richtung Wirtschaft gehen. Und dann hat sich halt die Bank ergeben, war aber kein ausdrücklicher Wunsch, ich muss im Finanzbereich irgendetwas tun.
Ich hätte eine zum Thema Karrierewege eine sehr persönliche Frage. Sie sind ja mit 14 Jahren bereits vollweise geworden und dann gemeinsam mit ihren Geschwistern so quasi unter Obhut der ältesten Schwester aufgewachsen. Prägen sich durch so ein Schicksal für eine Karriere förderliche Eigenschaften wie Selbstverantwortung, Eigenständigkeit, Zielstrebigkeit stärker aus?
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie es anders gewesen wäre. Tatsache ist, es wird schon Auswirkungen haben, aber welche genau, traue ich mir offen gestanden nicht zu beurteilen.
Okay. Dann gehen wir einen Schritt weiter in Ihrer Laufbahn. Ich habe gelesen, Sie haben gemeinsam mit Michael Lielacher, Mike Lielacher, mit Ronny Petschig und mit Willi Hemetsberger Ende der 1980er Jahre die Optionenbörse in Wien aufgebaut. Nun sind das klingende, durchaus berüchtigte Namen, muss man sagen. Spitz formuliert, muss man zuerst zocken lernen, bevor man seriöser Banker wird?
Nein, definitiv nein. Eine Derivativbörse, wie es die ÖTOP war, hat sich aus dem Wertpapierhandel in Österreich entwickelt. Und dass diejenigen, die in diesem Wertpapierhandel sehr stark verankert waren, damit beteiligt waren, liegt auf der Hand. Und es waren damals 5 Banken, die sich zusammengeschlossen haben. Es war eine private Börse, die da aufgebaut wurde. Das waren im Wesentlichen die 5 größeren Banken, nämlich damals noch die CA, die Länderbank, die RZB, wie sie damals noch geheißen hat, die Erste Bank und die ÖKB. Und diese 5 haben sich zusammengeschlossen und gesagt, wir machen eine solche Derivativbörse. War eine hochinteressante Zeit, habe unglaublich viel dabei gelernt. Aber im Endeffekt hat es funktioniert. Sie wurde auf ganz Österreich ausgerollt und man darf dabei nie vergessen, dass Derivativinstrumente nicht schlechte sind, sondern sie dienen ganz wesentlich zur Absicherung von Risiken. Und dafür wurde sie auch massiv verwendet und hat auch gut funktioniert, wurde dann in die Wiener Börse wieder eingegliedert und hat aber ganz gut funktioniert.
Nach einer gewissen Zeit als Chef der Wiener Börse sind Sie dann zur RLB Oberösterreich als Generaldirektor gekommen. Wie schwierig war es eigentlich für Sie, oder vielleicht auch nicht schwierig, das Erbe des bis dahin omnipräsenten und sehr einflussreichen Ludwig Scharinger anzutreten?
Also es war insofern nicht ganz so schwierig, denn ich war ja, bevor ich zur Börse gegangen bin, schon 5 Jahre oder 5,5 Jahre bei der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich tätig und dachte mir, dass ich das Haus sehr, sehr gut kenne. Das war auch so, ich habe es gut gekannt, aber es waren dann bestimmte Strukturen vorhanden, wo man gesehen hat, da muss man schon etwas ändern. Scharinger hat natürlich dieses Institut groß gemacht, er war wichtig für den Raiffeisensektor in Oberösterreich. Es war aber dann auch wichtig, eine gewisse Zeit der Konsolidierung durchzuführen und das haben wir auch gemacht und das war nicht ganz einfach, noch dazu, weil wir ja in dieser Zeit auch das neue europäische Aufsichtsregime bekommen haben und wir von vornherein unter der Aufsicht der EZB gestanden sind und da waren die Anforderungen wirklich gewaltig. Da war es notwendig zu konsolidieren und den Leuten, die jahrelang nur auf Expansion ausgerichtet sind, beizubringen, jetzt geht das nicht mehr, jetzt müssen wir ein bisschen zurück. Das war nicht ganz einfach, hat aber gut funktioniert. Nur wie wir dann wieder so weit waren, dass man gesagt hat, und jetzt können wir wieder wirklich Gas geben, war es genauso schwierig, den Leuten beizubringen und jetzt drehen wir wieder um. Es hat hervorragend, Gott sei Dank hervorragend funktioniert. Wir haben uns dann sowohl volumensmäßig als auch risikomäßig im positiven Sinn wirklich gut entwickelt und da bin ich auf unsere Leute wirklich sehr, sehr stolz.
Legendär war und ist in Ihrem Heimatbundesland die Rivalität mit der Oberbank. Man hat das im Veranstaltungssektor früher zu Scharingers Zeiten besonders stark gesehen. Man sieht es natürlich am Markt, beide auch in Deutschland, Süddeutschland und so weiter aktiv. Wie würden Sie denn das Verhältnis zu deren Chef Franz Gasselsberger heute beschreiben? Hat sich das entspannt, normalisiert? Ist es vielleicht überhaupt keine Rivalität? Wie ist das zu charakterisieren?
Also Rivalität würde ich es nicht nennen. Es ist ein entspanntes Verhältnis, aber sie sind Mitbewerber. Ja, und so wie sich Mitbewerber zueinander verhalten, aber das ist ja aus meiner Sicht auch gut, denn gute Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich glaube, insbesondere für das Land Oberösterreich auch wichtig, wir sind ein sehr starkes Industrieland, da braucht man auch im Finanzsektor starke Partner.
Dann ist wahrscheinlich das nächste Verhältnis, das ich jetzt abzufragen denke, ebenso entspannt aus Ihrer Sicht in der Geschichte, war das Verhältnis zwischen Raiffeisen Oberösterreich und Niederösterreich ebenso von Mythen und Geschichten, Anekdoten, aber auch Rivalitäten, die durchaus ablesbar war, gekennzeichnet. Ist das besser geworden? Hat sich das entspannt oder war das ebenso eher eine journalistische Erfindung, die es uns ermöglicht hat, die Geschichten besser zu erzählen?
Also wenn ich vom Jetzt rede, es ist entspannt und es gibt eine wirklich gute Zusammenarbeit zwischen Oberösterreich und Niederösterreich. Ich weiß, dass das hin und wieder noch immer nicht so gesehen wird. Es hat vor kurzem wieder in einem Medium einen Artikel gegeben, wo darüber berichtet wurde. Es stimmt ganz einfach nicht mehr. Dass es früher Spannungen gegeben hat, ja, das stimmt. Wir haben aber auf beiden Seiten versucht, diese sukzessive abzubauen und es ist in der Zwischenzeit ein wirklich gutes Verhältnis. Bei beiden möchte ich aber schon dazu anführen, sowohl was das Verhältnis im gesamten Raiffeisensektor betrifft, als auch was die Bankenlandschaft in Oberösterreich betrifft. Wir sind in der Zwischenzeit kein kleiner Faktor mehr. Wir haben eine Bilanzsumme von fast 50 Milliarden erreicht. Wenn ich die Raiffeisenbanken konsolidiere in der Bilanz, sind wir auf knapp 70 Milliarden oben. Also da sind wir ein Faktor, der schon selbstbewusst auftreten kann. Sowohl im Land als auch im gesamten Raiffeisensektor. Und das tun wir auch. Und ich glaube, es tut uns auch gut, wenn wir diese Funktion weiterverfolgen. Aber das heißt ja nicht, dass das Verhältnis schlecht sein muss.
Also, es gibt doch eine Raiffeisenmacht, höre ich daraus, und nicht nur eine Kraft.
Na, man bringt die Kraft zur Entfaltung, nennen wir es so.
Ich hätte eine kurze Zwischenfrage, weil ja meines Wissens die Sichtweise unter den Landesbanken zum Thema Russlandgeschäft der RBI nicht immer ganz gleich war. Hätte sich die RBI aus Ihrer Sicht etwas konsequenter aus Russland zurückziehen sollen?
Wurde sehr bald am Anfang auch diskutiert. Da hat es definitiv unterschiedliche Meinungen gegeben. Aber wir haben dann schlussendlich schon zu einer gemeinsamen Meinung gefunden. Die Verhältnisse waren wirklich extrem schwierig. Daher mache ich da niemandem einen Vorwurf. Man kann eine Bank nicht von heute auf morgen einfach zusperren und sagen, und jetzt sind wir weg. Da gibt's ja bestehende Verträge sowohl mit Kunden in Russland als auch mit Kunden außerhalb von Russland. Da kann man nicht einfach sagen, so und jetzt stellen wir alles ein. Das braucht eine bestimmte Zeit, bis man da das Geschäftsvolumen auch herunterführt und natürlich, wenn man verkaufen will, die richtigen Käufer zu finden. Und da kommt das nächste Problem daher. Käufer, die vielleicht in Russland genehm wären, sind in Europa und in Amerika nicht genehm und vice versa. Das heißt, aus dieser Situation herauszukommen, ist wirklich extrem schwierig.
Ja, ich leite damit über auf die doch recht schwierige wirtschaftliche Situation in Österreich und beginne sozusagen mit einem prominenten Problemfall und der Frage, wie Sie die Causa Signa bzw. Benko beurteilen. Dort war und ist ja auch die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich relativ stark engagiert. Und mich würde interessieren, haben die Banken da über die Jahre zu wenig genau oder zu wenig tief hingeschaut? Und ist das eine Insolvenz aufgrund sich veränderter Marktbedingungen oder schon auch ein Kriminalfall, wie die Behörden das sehen?
Da kann ich dazu offen gestanden zu dieser konkreten Frage insofern nichts sagen, weil ich ans Bankgeheimnis gebunden bin. Wir können das, wenn wir es reduzieren, auf die Frage, haben die Banken etwas falsch gemacht? Lange Zeit nicht. Und vielleicht, weil das lange Zeit so gut gegangen ist, da oder dort das Risiko vielleicht unterschätzt haben oder geglaubt haben, dass sie, wenn sie nur einzelne Projekte finanzieren, auf die sie dann auch zugreifen können, wenn etwas schief geht, dass man das vielleicht ein bisschen unterschätzt hat. Man kann sicher daraus lernen, ist keine Frage. Aber ich bin weit davon entfernt, den Banken die Schuld zu geben, dass dieses Konstrukt zusammengefallen ist.
Das heißt, Sie würden auch in Zukunft unter anderen Rahmenbedingungen wieder in solche Zwischenholdings auch investieren, wie das die Signa ja in großer Zahl aufgebaut hat und die das Ganze letztlich sehr unübersichtlich gemacht haben.
Da muss man unterscheiden, auf welcher Ebene man finanziert hat. Wenn man auf der Ebene von Einzelprojekten finanziert hat, finanziert man im Prinzip wie jedes andere Projekt auch. Wenn aber nicht oder nur sehr schwer erkennbar ist, dass diese Konstrukte alle zusammengehören und im Hintergrund es dann Geldflüsse gibt, dann ist man als Bank hin und wieder auch Zweiter. Und daher ist zu unterscheiden, wo finanziert man, auf welcher Ebene und was sind die Konsequenzen daraus?
Ich hätte ja ganz allgemein erwartet, dass der Siegeszug der Risikomanager in den Banken, von dem wir auch immer wieder geschrieben haben, zu weniger solche Tiefschläge führen würde. Sie waren ja nicht nur von Signa betroffen, sondern in den letzten Jahren etwa auch von Wirecard. Die KTM-Pleite hat uns alle überrascht. Gibt es denn Erkenntnisse jetzt aus Risikosteuerungssicht aus diesen Skandalen bzw. Großpleiten der letzten Jahre?
Ja, also es stimmt, dass wir bei einigen dabei waren. Aber wie man sieht, geht es unserer Bank noch immer sehr, sehr gut. Das heißt, das Risikomanagement funktioniert und es ist in den letzten Jahren nicht nur bei uns, sondern generell immer besser geworden. Diese Entwicklungen gehen weiter. Ich warne allerdings davor, dass man im Risikomanagement, insbesondere von der Aufsicht her, zu formalistisch wird, weil zu viele Formeln, wie man bestimmte Risiken berechnet, führen dazu, dass keiner mehr weiß, auf was muss ich jetzt wirklich aufpassen. Es ist überbordende Bürokratie, das muss wesentlich vereinfacht werden, aber dass man aus jedem einzelnen Fall lernt, ich glaube, das liegt auf der Hand und das sollte auch so sein.
Das war die lange Einleitung zum Thema Standort. Das wollten wir natürlich auch besprechen mit Ihnen. Sie haben ja mit dem langjährigen Mr. KTM Stefan Pierer und dem Marc Mateschitz, Red Bull-Erbe, soeben Rosenbauer gekauft, war schon Thema. Eine sehr prominente neue Beteiligung. Sie investieren regelmäßig in Industriebetriebe, in Technologiebetriebe, haben Anteile an der Voestalpine, an der AMAG und so weiter. Industrie und standortfreundliche Bedingungen für die Industrie spielen für Sie, für das Bundesland Oberösterreich, für die Raiffeisen Landesbank eine große Rolle. Wie bewerten Sie die derzeit stattfindende Deindustrialisierung? Die ist ja nachlesbar in den Statistiken.
Ich halte diese Situation für sehr gefährlich für unser Land, nämlich nicht nur für Oberösterreich, für den gesamten österreichischen, aber auch europäischen Raum. Begründet ist das damit, dass wir uns zu Tode bürokratisieren. Wir schaffen immer mehr Regeln, die auf Annahmen beruhen, die mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Schauen wir uns mal beispielsweise die geforderten Nachhaltigkeitsberichte an. Ich frage mich schon langsam, wer liest das noch, wenn ein Nachhaltigkeitsbericht immer mehr als doppelt oder dreifach so ausführlich ist wie der normale Geschäftsbericht, wo die eigentlichen Zahlen drinnen stehen, dann kann da irgendetwas nicht mehr stimmen. Und es liegt ja nicht nur am Bericht, sondern es liegt auch an den, beispielsweise was Banken anbelangt, an den Vorschriften, was dürfen wir denn eigentlich noch finanzieren und was nicht. Sogenannte Taxonomie ist eine hochinteressante Materie, wo man jetzt ja in Teilen wieder erstaunlicherweise ein bisschen zurückgeht, sieht man Tendenz bei der Rüstungsindustrie, ist ja völlig verpönt, in Rüstung zu investieren oder Rüstung zu finanzieren, und plötzlich kommt man drauf, das entspricht der Realität nicht mehr. Und da gibt es eine ganze Menge von Vorschriften, die in der Zwischenzeit die Banken extrem, aber leider auch die Realwirtschaft betreffen. Dann kommt zusätzlich dazu, dass wir, und das ist teilweise hausgemacht, eine sehr hohe Inflation hatten, damit die Kosten für die Unternehmen wesentlich höher werden. Die Gehälter, die Einkommen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so stark wie sonst nirgends in Europa gestiegen sind, das sind Faktoren, das verkraften die Unternehmen nicht mehr. Und dass dann darüber nachgedacht wird, wenn ich mich weiterentwickeln kann, wo muss ich denn investieren? Und viele zu dem Schluss kommen, in Österreich beziehungsweise Europa wird das schwierig, dann ist der erste Schritt der Deindustrialisierung bereits gesetzt. Und wir wissen, es gibt einige Unternehmen, die tatsächlich darüber nachdenken, nicht mehr im europäischen Raum zu investieren. Und da gehört massivst gegengesteuert. Da gehört massivst die Bürokratie abgebaut. Es gibt erste Ansätze dafür. Wir haben das von der EU-Kommission gehört. Aber ich bin der Meinung, dass das noch viel, viel, viel zu wenig ist. Jetzt spricht man schon wieder darüber, dass der Zeitpunkt, wann diese Rücknahmen von 25% betreffend der Nachhaltigkeitsberichterstattung, wann die wirklich wirksam werden wollen, ja, es wird schon wieder später. Denken wir jetzt schon wieder darüber nach, dass wann können wir denn irgendetwas erledigen? Nein, da muss eine Herrschaft von Leuten sich hinsetzen, vernünftig durchschauen, was gehört weg. Und da rede ich nicht nur von der Nachhaltigkeit, da rede ich von vielen Dingen. Und dann sagen wir, diese Dinge werden jetzt gestrichen, aus. Und da haben wir in ganz Europa ein Riesenmanko.
Und was wären die Maßnahmen, die die neue österreichische Regierung setzen müsste aus ihrer Sicht, um den Abstieg der Industrie zu stoppen oder zumindest zu bremsen? Neben der Bürokratie.
Gut, ich wollte gerade sagen, da setzen wir auch sofort wieder bei der Bürokratie an, denn in Österreich hat man wirklich oft den Eindruck oder das Gefühl oder man sieht das Ergebnis, dass wir ein sogenanntes Goldplating betreiben. Das heißt, die Vorschriften, die von der EU kommen, werden noch einmal aufgedoppelt. Völlig sinnlos. Man muss Anreize für Investitionen setzen. Man muss darüber nachdenken, wie wir in Zukunft mit dem Arbeitsmarkt umgehen. Wir werden es auf Dauer nicht aushalten, dass wir die Leute zwischen 62 und 65 Jahren in Pension gehen lassen. Da muss früher oder später eine Erhöhung des Pensionsalters kommen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir für die Pensionsvorsorge besser ansparen können. Wir müssen Anreize dafür setzen, wenn Leute in ihrer Pension arbeiten wollen, warum müssen wir sie dann zusätzlich noch besteuern oder so hoch besteuern? Also das sind alles Themen, die dringendst angegangen werden müssen. Dass das politisch nicht einfach ist, ist mir klar, aber es muss passieren.
War es angesichts der in der Zwischenzeit aufgetauchten neuen Regularien, Berichterstattungspflichten, eigentlich früher lustiger, Banker zu sein?
Ja. Ganz klare Antwort, ja.
In den Image-Rankings sieht man ja auch, dass die Banker, insbesondere nach 2008, davor gab es wirkliche Image-Hochs, stark abgebaut haben, sage ich mal. Da sind wir an einem Tisch oder in einem Boot in gewisser Weise. Bekommen Sie das auch am Markt von den Kunden mit oder ist das eher ein mediales Phänomen?
Das ist sicherlich ein mediales Phänomen, das aber von der Politik zum Teil geschürt wird und die Politik das für bestimmte Maßnahmen auch ausnutzt.
Eine dieser Maßnahmen, nehme ich an, ist die Bankenabgabe, die ja in der aktuellen Stimmungslage, glaube ich, vom Großteil der Bevölkerung durchaus begrüßt wird. Haben Sie Verständnis dafür, dass die Regierung Sie jetzt angesichts der tristen Budgetlage wieder erhöht hat? Oder wird sich dieser Schritt am Ende als Bumerang erweisen?
Also Punkt 1, ich habe überhaupt kein Verständnis dafür. Da muss man nämlich schon bestimmte Sachen wissen dazu. Punkt 1, die österreichischen Banken haben von 2011 bis 2024 circa 5,2 Milliarden Bankenabgabe gezahlt. Das ist ja nicht gerade wenig. Eine zusätzliche Steuer, die neben den ganz normalen anderen Steuern eingehoben wurde. Dann hat man 2016 uns zugesichert, dass die Höhe, die jährliche Höhe der Bankenabgabe reduziert wird, unter der Voraussetzung, dass die Banken gemeinsam einen Betrag von 1 Milliarde zusätzlich zahlen. Das haben wir gemacht, die Bankenabgabe wurde gesenkt und jetzt kommt man daher und sagt, und jetzt erhöhen wir sie wieder, in einem Ausmaß, das unglaublich ist. Also die Bankenabgabe an sich hat es ja noch immer gegeben. Wir haben auch im vorigen Jahr Bankenabgabe gezahlt. Sie war halt nicht mehr so hoch.
Na, sie ist jetzt erhöht worden.
Jetzt wurde sie erhöht und ich frage mich ganz einfach, warum? Die Banken haben nichts angestellt, die Banken haben gut gewirtschaftet, die Banken haben insbesondere in der Pandemie einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass das Wirtschaftsleben noch funktioniert, sowohl für die Unternehmen als auch für die Privaten. Die Banken stellen das Geld, das sie verdienen, ja auch der Allgemeinheit wieder zur Verfügung, in Form von Krediten oder wir auch zum Teil von Beteiligungen. Das heißt, wir stärken ja die Wirtschaft wieder. Und warum daraus abzuleiten ist, wir seien die Bösen und von denen müssen wir uns das Geld holen, ist wirklich nicht einzusehen. Ein zusätzliches Beispiel, das ich da auch noch anführen will, ist, oder zwei Punkte. Auf der einen Seite verlangt die Aufsicht immer mehr Eigenkapital bei den Banken. Die Sätze, die gehen immer weiter nach oben. Auch die Unterlegungspflichten für Geschäfte, die wir vorhalten müssen, werden ebenfalls angehoben. Und auf der anderen Seite kommt der Staat daher und sagt, ich nehme dir deine Gewinne weg. Das geht ja diametral entgegen und schränkt den Spielraum des Finanzsektors immer weiter ein. Und damit Ihnen das jetzt auch an Zahlen zeigen kann, wir haben in Summe bis jetzt, ich rede jetzt nur von der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, von 2011 bis 2024 260 Millionen Steuern, zusätzliche Steuer gezahlt in Form der Bankenabgabe. Wenn wir jetzt 25 dazu rechnen, sind wir bei 290 Millionen. Wenn ich diese 290 Millionen unserem Eigenkapital zuschlage, erhöht sich die gesamte Kernkapitalquote um 1% und heißt für uns alleine ein höheres Finanzierungsvolumen von 2,2 Milliarden Euro. Was wir damit in der Wirtschaft positiv bewirken können, ich glaube, das ist mehr, wie wenn man 500 Millionen pro Jahr in das Budget des Staates hineinstopft, wo man nicht weiß, was da wirklich damit passiert.
Jetzt brauchen Sie sich, und damit kommen wir sozusagen zum Schluss, nicht mehr allzu lange über die Bankenabgabe ärgern, weil Sie die Raiffeisen Landesbank verlassen werden. Mich würde nur interessieren, wieso Sie das 8 Monate, bevor Ihr Vertrag eigentlich abgelaufen wäre, schon tun.
Das hat Gründe der Übergabe. Wenn bestimmte Entscheidungen gefallen sind, dann sollte man den Zeitraum dazwischen nicht so lange hinausschieben. Das hilft dem Unternehmen nicht, da ist das Vernünftige, eine kurze, aber intensive Übergabe zu machen, und so wird es bei uns sein.
Und gibt es schon Ideen, wie Sie sich in Zukunft die Zeit vertreiben werden?
Also jetzt in den nächsten Monaten sicher mal ein bisschen ruhiger, werde sicher auch reisen, und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Zwei Aufsichtsräte behalte ich mir noch, und dann werden wir schauen, was sich sonst auftut. Gewisse Überlegungen gibt es, aber darüber möchte ich derzeit noch nicht sprechen.
Aber es wird genug Zeit bleiben, um das Leben auch zu genießen.
Das soll in der Pension sogar so sein.
Wir werden Sie nicht als Unternehmer sehen. Könnte sein, dass Sie ein Startup gründen oder was auch immer.
Also ein Startup, das mache ich sicher nicht. Aber werden wir schauen, was die Zeit bringt.
Wenn Sie nur einen Ratschlag an Ihren Nachfolger Reinhard Schwendtbauer geben dürften, welcher wäre das?
Keinen.
Herr Schaller, vielen Dank fürs Kommen.
Danke, Herr.
Und fürs Rede und Antwort stehen. Alles Gute in den nächsten Wochen. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Feedback für uns haben, bitte an redaktion@trend.at. Bis zum nächsten Trend CEO Podcast.
Dankeschön.
Danke,
danke.
Das war der Trend CEO Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.